Mittwoch ist Reformationstag und in der Bibel wird das Thema ein Reformator, der übersehen wird. Er hieß Balthasar Hubmaier. Wird einfach übersehen, aber wir wollen von seinem Leben sprechen. Er starb als Märtyrer. Und was wir als Christen heute von ihm lernen können. Er war mutiger Christ. Offenbarung Kapitel 15 heute. Offenbarung Kapitel 15. Offenbarung 15. Offenbarung 15. Sind wir bereit, Matthias? Wenn du ein Verkehrsschild siehst, dann weißt du, dass etwas vorkommen wird. Wie hier, es kommt dann die Autobahn. Oder vielleicht Stau. Der Schild ist dort montiert, damit du dich vorbereiten kannst auf das, was kommen wird. In Kapitel 15 von der Offenbarung lesen wir folgende Worte. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel. Das Wort im Urtext ist Semion. Und ein Semion hat immer auf etwas Kommendes gedeutet. In diesem Kapitel, Johannes nennt uns diesen Zeichen. Es gibt sogar in dem Buch Offenbarung drei Zeichen, große Zeichen. Eigentlich sind sie alle groß. Erstes Zeichen ist die Frau, Kapitel 12, und das ist Israel. Der Drache, Kapitel 12 auch, und das ist der Teufel. Und dann hier in Kapitel 15 die sieben Engel, die Gottes Gericht ausgießen werden. Die sind ein Zeichen. Das Zeichen, ist es hier geschrieben, ist groß und wunderbar oder erstaunlich. Groß, weil das Gericht, das kommt, größer und intensiver als alle anderen davor ist oder wird. Wir haben bereits gelesen von vielen Dingen, von Erdbeben, von Feuer, von Hagel, von Blut, dass das Wasser in Blut umgewandelt wird und wie Sterne fallen werden und was mit zerstörerischer Kraft sie machen werden. Und jetzt lesen wir, es wird noch schlimmer kommen, als ob das geschehen könnte. Es ist groß und wunderbar, wunderbar, weil die Sachen, die er zeichnet, extrem außergewöhnlich und furchterregend sind. Die Ankündigung dieses Gerichts in Kapitel 15, deswegen nennt er das Zeichen. Die Beschreibung von dem Gericht, das finden wir in Kapitel 16 und eigentlich gehören Kapitel 15 und Kapitel 16 zusammen. Kapitel 15 ist eigentlich kurz, nur 8 Verse, kürzeste Kapitel in dem ganzen Buch Offenbarung. Aber es ist zusammen mit Kapitel 16, und da in Kapitel 16 wird alles beschrieben. Im Mittelalter, im Jahre 1334, zwischen 1334 und 1351 starben ein Viertel der Bevölkerung Europas an dem Schwarzen Tod. Von 1618 bis 1648 gab es der 30-jährige Krieg. In dieser Zeit starben ungefähr die Hälfte von den Menschen in Deutschland. Eigentlich war die Auswirkung noch schlimmer als im Zweiten Weltkrieg. In Hiroshima 1945 starben durch eine Atombombe innerhalb Sekunden über 100.000 Menschen. Das sind schreckliche Ereignisse. Das sind Menschen zu dem Tod ausgeliefert, zu Bakterien ausgeliefert, zum Krieg ausgeliefert. Das sind Menschen, die einander zerstören. Diese schrecklichen Ereignisse, sie haben Deutschland geändert, Japan geändert, sogar die Welt geändert. Aber sie sind im Vergleich zu dem, was kommen wird in Kapitel 16 von der Offenbarung, klein. Das gibt uns dann eine Vorstellung von der Ausdehnung, von der Ausmaß, von der Zerstörung, von dem Gericht, das diesmal von Gott kommen wird. Und sie kommen alle in den letzten Wochen oder vielleicht letzten ein, zwei Monaten von der Trübsalzeit. 7 Jahre lang gibt es die Trübsalzeit und gerade zum Schluss gibt es das Schlimmste, was es geben kann. Aber das Erste, das wir merken, ist nicht das Gericht selbst, sondern eine besondere Gruppe von Menschen. Das Erste, das wir hier lernen, ist, dass es etwas zu besingen gibt. Das ist interessant, oder? Und wir wollen dann über diesen Sänger sprechen. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, Vers 2, mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Blut und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Sie sind Überwinder, diese Sänger. Sie überwinden den Antichrist oder das Tier. Sie haben ihn überwunden. Das heißt, sie haben in dieser Zeit, diese 7 Jahre, gelebt. Und eigentlich sind sie als Märtyrer gestorben, denn jetzt sind sie in den Himmel. Heißt nicht, dass es keinen Gläubiger mehr gibt. Es gibt sie immer noch auf die Erde in dieser Zeit. Aber sie sind Märtyrer und die Bibel sagt, sie haben den Antichrist überwunden, Nummer 1. Nummer 2, sie haben sein Bildnis oder sein Bild überwunden. Davon haben wir gelernt in Kapitel 12, glaube ich, das in Jerusalem aufgestellt wird. Und sie haben über sein Ziffer oder über seine Zahl überwunden. Und diese Zahl ist 666. Ohne diesen Zahl darf man weder verkaufen noch kaufen. Wird es so in der Zeit? Und diese Menschen lehnen das ab. Sie akzeptieren das nicht. Ich wiederhole, was jeder von uns bemerkt hat. Auf Autos heute in unserer Gegend gibt es diesen Ziffer. Das heißt, Leute wollten das haben auf ihr Schild, wollten das haben, diese Nummer. Sie bereiten sich für diesen Tag vor. Vielleicht bezeichnen sie etwas anders dadurch, hauptsächlich, aber es ist da, diese Ziffer. Die Menschen, die wir hier begegnen, in Kapitel 15, sie haben es nicht auf sich genommen, das heißt, sie dürfen weder verkaufen noch kaufen. Das heißt, sie werden hingerichtet. Aber wie sieht die Bibel das? Sie haben diesen Ziffer überwunden. Das ist die Wahrheit. Sie haben es überwunden. Und jetzt stehen sie vor dem Herrn Jesus Christus. Der Antichrist wird meinen, ich habe sie alle zerstört. Gott aber nennt sie Sieger. Die Welt wird meinen, die sind die Verlierer. Gott wird meinen, die sind Sieger. Gottes Aufgabe für uns, für dich und für mich als Christen, ist kein irdisches Sieg. Gut, wenn wir das haben, irgendwie gut. Aber das ist nicht sein Plan für uns. Das ist nicht sein Hauptziel für uns. Gottes Aufgabe für dich und für mich ist treue Zeuge sein. Auch als Verlierer, treue Zeuge. Und wir singen das Lied immer wieder in unserer Gemeinde. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und in diesem Lied sagst, auch als Verlierer kommt dir nicht zu kurz. Und die Leute, die das geschrieben haben, sie haben erfahren, wie ihre Familienglieder oder Freunde oder Geschwister in der Gemeinde ins Gefängnis gebracht wurden, um des Glaubens willen ins Gefängnis gebracht wurden. Manche starben dort. Sie haben verstanden, was sie geschrieben haben. In Kapitel 2 von der Offenbarung wird es geschrieben zu Pergamum, zu der Gemeinde. Dort war Antipas, mein treuer Zeuge. Antipas, mein treuer Zeuge. Lasst es euch nicht stören, ich bin nur dankbar, dass das nicht mein Telefon ist. Die Märtyrer in der zukünftigen Tagen, die Märtyrer in dieser Zeit, sie werden vollkommen heilig sein und sie werden vollkommen glücklich sein und sie werden vor Gott stehen. Ihr Gegner, es wird das Gegenteil sein. Vor etlichen Jahren hatte ich ein Interview mit einer Professorin, Dr. Caroline Crocker. Ihr Ehemann ist Pfarrer und sie ist als 18-Jährigen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. In diesem Interview hat sie mit mir diskutiert, wie sie Professorin war in einer Universität in den USA, Professorin für Biochemie. Eines Tages stellte sie ganz kurz die Evolutionstheorie in Frage, ganz kurz, und hat als Alternativ ganz kurz Intelligent Design dargestellt. Das war innerhalb 2 Minuten, mehr nicht. Weil sie das getan hat, hat sie ihre Arbeitsstelle verloren und könnte sogar nirgendwo weiterarbeiten, sogar Forschung tun, weil sie auf eine schwarze Liste kam. Die Welt würde sagen, sie ist Verlierer. Gottes Wort würde sagen, sie ist treue Zeugen. Sie wurde sogar gefragt, würdest du das wiederholen? Und ihre Antwort war ja. Das ist eben, was Gott von uns will. Treue Zeugen. Er siegt. Das müssen wir kapieren. Er siegt. Wir Zeugen. Er siegt. Und wenn wir siegen wollen, müssen wir das mit ihm tun. Heute in China leiden die Christen sehr. Besonders in den letzten Monaten ist es so als Entwicklung geworden. Gottesdiensthäuser werden zerstört. Leiter von Gemeinden werden zum Gefängnis gebracht. Sie sind da, weil Jesus Christus für sie nur eins ist. Weil sie Jesus Christus und sein Evangelium treu sind. Er ist der Sieger. Und wir sollen treue Zeugen sein. Und jetzt wollen wir das Lied mal betrachten. Ich möchte das kurz mal vorlesen. Und sie singen das Lied Mose. Und das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Und dann singen sie weiter. Interessanterweise, die Worte sind ähnlich wie das, was wir heute Morgen gehört haben aus 2. Mose Kapitel 15, wie Gott der Sieger über seine Feinde ist, wie er Menschen rettet. Es ist sehr ähnlich. Es ist nicht genau das gleiche Lied. Damals hatten wir das Lied von Mose. Man kann das auch finden. Noch ein Lied von Mose in 5. Mose 32 und auch in den Psalmen. In der Offenbarung, in der Zukunft, es wird das Lied Mose und das Lamm. Das ist ein anderes Lied. Ähnlich, aber anders. Und wir wollen das mal, ich möchte das mal vorlesen. Groß, in Vers 3, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und sie singen dieses grad vor dem letzten Gericht. Sie verstehen, dass das, was Gott tut, ist gerecht. Aber sie verstehen auch, wie groß und wunderbar Gott ist. Geschwister, himmlische Lieder sollten uns helfen zu verstehen, wie wir hier auf Erden und jetzt singen sollen. Wir wollen das auch tun. Diese Menschen, wenn du das liest, dann musst du sagen, diese Menschen, die kennen Gott. Ich möchte, dass wir gemeinsam ein Lied singen, das seit über 350 Jahren von Kinder Gottes in Deutschland gesungen wurde, und zwar Lied Nummer 48. Lied Nummer 48, wir wollen das gemeinsam singen jetzt, die ersten zwei Strophen. Und ich denke, dass es passt, so wie es, so gut wie es geht, wenn wir dazu aufstehen und gemeinsam singen. Lied Nummer 48.
Oh,
ich hätte es vorher sagen sollen, wisst ihr, Himmel hört zu. Himmel hört zu. Wir bereiten uns auf diese Weise für den Tag vor, da wir auch vor dem Herrn stehen und ihn Lob singen. Nun, ich möchte nicht behaupten, dass du sonst nichts singen darfst, okay? Das möchte ich nicht sagen, dass du nur christliche Lieder oder Hymne singen darfst, okay? Du darfst auch andere Lieder singen. Ist alles okay, solange das den Herrn ehrt. Vielleicht glaubt ihr das nicht, aber in der Vergangenheit hatte ich Zeit, Gedichte zu schreiben, sogar Lieder zu schreiben, und jetzt habe ich keine Zeit mehr, das zu machen. Aber ein Lied ist in den Händen von meinem Hausarzt gekommen, und er hat eine Bluegrass-Gruppe, und nach seinem Bluegrass-Still hat er das so dargestellt und er hat 10 Jahre lang gesungen. Es ist ein so didaktisches Lied, okay? Für junge Leute ist gemeint, und ein bisschen Spaß habe ich dabei gehabt, das zu schreiben, und ich hoffe, dass sie zum Singen, und mittlerweile ist es auf YouTube. So, ich darf nicht sagen, du darfst nur Hymne singen, okay? Sonst wäre ich ein Heuchler. Wir aber, wir lernen aus dem, was sie im Himmel singen, wie wir über Gott sprechen sollen, wie wir über Gott singen sollen. Ich habe mich sehr erfreut, diese Woche von einem Musiker zu hören, der heute viele Lieder schreibt, und sie sind komponiert, und wir selber hier in unserer Gemeinde, wir singen etliche davon. Er, auch wenn er neue Lieder schreibt, sagte er, ich will unbedingt, dass meine Kinder die alten Lieder lernen. Wir haben ein Konzept in freien Gemeinden, manchmal im Kopf. Es ist nicht gemeint, es ist nicht so gelehrt, aber es ist halt so. Wir haben die Idee, Christentum, das fing mit Jesus Christus an, bis zu den Aposteln, und dann ist ein schwarzes Loch und irgendwie dann springt es rüber zu uns. Aber die Tatsache ist, es gibt so viele Christen durch die Jahrhunderte durch, und sie haben nicht nur fantastische Lehre uns gebracht, sondern auch fantastische Lieder uns gegeben. Wir sollen sie nicht vergessen. Gott gebraucht sie mit den neuen Liedern, uns von seinem Weg zu lehren. So, das Erste, das wir hier bemerken, ist, es wird gesungen. Etwas zu besingen, das ist der Punkt in der ersten Hälfte von diesem Kapitel. Etwas zu besingen. Aber zweitens, etwas zu fürchten, ab Vers 5. Etwas zu fürchten. Damit wir diese Stelle, ab Vers 5, besser verstehen, wollen wir uns erinnern, dass in Kapitel 14 es 3 Engel gibt, und von diesen 3 Engeln gibt es einen Engel, der durch die Welt oder über die Welt fliegt und das Evangelium predigt und ermahnt Menschen, sich zu Jesus zu bekehren. Und das ist eigentlich der letzte Chance für Menschen auf Erden. Und jetzt kommt Gericht. Und wir lesen Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Was heißt das, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses? Im Alten Testament in Israel gab es die Stiftshütte. Und noch dazu gab es der Tempel Salomos. In Israel gab es einen Anbetungsort, das nach dem Muster von dem Himmlischen gebaut wurde. Das sollen wir verstehen. Das, was drin war, das war eine Darstellung von dem, was im Himmel ist. Das wollte Gott haben. In 4. Mose, Vers Kapitel 9 und Vers 15, und ihr müsst nicht unbedingt dort umblättern, ich kann das einfach mal vorlesen, aber 4. Mose, Kapitel 9 und Vers 15, sagt es: An dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Und am Abend war sie über die Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Das war die Stiftshütte. Und der Tempel Salomo hat dieses übernommen. Und hier jetzt lesen wir in Kapitel 15 von der Offenbarung. Im Himmel, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Weil Gott da ist. Auf Erden war das ein Zeugnis von Gott und von seinem Bündnis mit Israel. Im Himmel ist es ein Zeugnis von Gott und seiner Gerechtigkeit. Wenn dieser Teil des himmlischen Tempels aufgemacht wird, muss es sein, dass etwas Besonderes hervorkommen wird. Und das, was hervorkommt, wird die sieben Engel mit Schalen, die sie bekommen werden. Wir lesen in Vers 6, und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem, glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Ähnlich wie Jesus Christus in Kapitel 1 vorkommt. Ähnlich angezogen. Das heißt, sie sind heilig, sie sind königlich, sie sind gerecht und sie sind herrlich. Die sieben Schalen werden von den vier lebendigen Wesen überreicht. Vers 7, und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. In diesen sieben Schalen siedet das Gericht Gottes. Ich habe es nicht übertrieben. Er toleriert Sünde nicht. Sein Königreich wird kommen, aber bevor sein Königreich kommt, muss die Ungerechtigkeit in diese Welt gerichtet werden. Wir sollen niemals denken, Gott ist so gnädig, er wird allen vergeben und allen retten. Gott möchte allen vergeben, das liest du in 2. Petrus Kapitel 3. Aber er wird nicht alle vergeben, weil nicht alle werden seinen Heilsweg aufnehmen, auch wenn sie das immer wieder als Angebot bekommen. Es gibt für diesen Menschen Gottes Zorn. Was sollen wir denken? Manche Leute, wenn sie über unser Glauben sprechen und über unseren Glauben denken, sagen, Gott könnte nicht zornig sein. Gott könnte kein Gericht ausüben. Gott könnte keine Gewalt jemand antun. Aber die Bibel ist voller solcher Beispiele im Alten und im Neuen Testament. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und deswegen wird es Gericht geben, sogar ein ganz wichtiger Bischof hier in Deutschland stellt die ganz vielen Stellen im Alten Testament, die mit Gericht und Gewalt zu tun haben, von Gott. Er stellt sie in Frage. Er sagt, wir sollen kritisch mit denen umgehen. Gott ist ein gerechter Gott. Du kannst ihn nicht umformen nach deinem Konzept. Gott ist Gott und er ist gerecht. Götzendienst überall in der Welt seit Jahrhunderten. Meinst du, Gott soll gar nichts tun? Götzendienst in unserer Umwelt? Soll Gott gar nichts tun? Noch eine Art von Götzendienst in unserer Welt. Ich spreche bitte schön nicht gegen Sport. Ihr wisst das, wie ich bin. Aber Götzendienst. Wir machen Menschen zum Götzen. Oder in Hollywood. Durch Jahrzehnte durch haben wir Menschen zum Götzen gemacht. Oder sehr nah. Geld. Menschen machen Geld zum Götzen. Du brauchst nicht unbedingt reich sein, um das zu tun. Du kannst auch arm sein und Geld zum Götzen machen. Gewalt in dieser Welt, die nimmt zu. Meinst du, Gott soll gar nichts unternehmen? Gestern wurden mehrere Juden in einer Synagoge in Philadelphia von einem Mann, der Antisemit und Anti-Präsident Trump ist, getötet. In der Trübsalzeit wird Antisemitismus extrem werden. Und in der Zeit werden Menschen vor allem statt Gott den Antichrist und Satan anbeten. Und Gott soll nichts tun. Wie Sigmar Gabriel vor ein paar Jahren als Außenminister sagte, du kannst nicht zu dem islamischen Terroristen hinreisen, Kumbaya singen und erwarten, dass das etwas bringt. Manche Menschen verhärten sich in ihre Bosheit. Judasbrief spricht genau darüber. Und wenn du Judasbrief liest, dann sollst du denken, aha, Offenbarung 14 und die folgende Kapitel. Judasbrief Kapitel, kein Kapitel, okay? Judasbrief 14. Judasbrief 14. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen und mit seinen heiligen Tausenden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen und zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten. Ist das nicht heute? von all den harten Worten, die gottlose Sünde gegen ihn geredet haben. Wird kommen. Er hat prophezeit vor der Sintflut. Stellt euch vor. Und das, worüber er prophezeit hat, das finden wir detailliert hier ab Kapitel 15 in der Offenbarung. Durch ihr sündhaftes Leben zerstören Menschen einander und entehren Gott. Sie werden Strafe bekommen, sonst bleibt Gott nicht gerecht. Und schließlich in diesem Kapitel wird Gottes Heiligkeit der Tempel erfüllen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich sagen, das ist alles klar aus der Bibel. Das sind Dinge, die einfach nicht so leicht sind, sind hart. Nicht vergessen, der einzige Grund, wenn du Jesus Christus kennst, der einzige Grund, warum du keine Strafe bekommen wirst, ist, weil er deine Strafe auf sich geladen hat am Golgatha. Wenn wir darüber denken, sollen wir überhaupt nicht stolz noch selbstgerecht sein, sondern einfach denken, Herr, danke, dass du so gnädig bist, dass du mich gerettet hast durch den Tod deines Sohnes, Jesus Christus. Das ist das Einzige, was wir sagen können hier, Geschwister, unter uns. Wir sind nicht so wunderbar und gut vor Gott. Wir sind gerettet. Und deswegen haben wir so eine wunderbare Zukunft. Und jetzt der letzte Punkt hier in diesem Kapitel. Gottes Heiligkeit erfüllt den Tempel im Himmel. Und der Himmel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand könnte in den Tempel hinein, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet war. Dieses geschah in der Stiftshütte am Anfang. Dann geschah es noch einmal in der Tempel von Salomo. Und hier finden wir das zum dritten Mal im Himmel. Gott will seinen Plan erfüllen. Gott will seine Ehre bekommen. Und die Frage ist dann, für wen lebst du? So viele Christen erlauben sich, von der Welt einzuschüchtern. Und wir haben gerade gelesen, was geschehen wird zu Menschen, die Gott widerstehen. Es wird offensichtlich eines Tages zwei Lager geben. Eine Gruppe wird glücklich und heilig sein, wird in den Himmel vor Gott stehen. Eine Gruppe wird qualvoll leiden. Die erste Gruppe wird Überwinder heißen, weil sie sich mit Jesus Christus angeschlossen haben. Er macht Menschen heilig und kein anderer. So, vielleicht sagt jemand heute Morgen in seinem einen Gedanken, ja, und Jeff, was heißt das für mich heute? Was habe ich zu tun, nachdem ich all das höre? Was habe ich zu tun? Ich möchte wieder von Judas Brief lesen, denn er spricht über diese Zeit. Und er spricht auch über die Zeit, in der wir leben. Das ist sehr deutlich zu erkennen in Judas Brief, ganz durch. Hier ist, was wir tun sollen. Judas Brief, Vers 17. Judasbrief, Vers 17. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte, denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Erstens, uns erinnern an was Gottes Wort bereits darüber gesagt hat. Zweitens, diese sind es, die trennen und verursachen irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Zweitens, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. So, Nummer zwei ist, wir sollen einander erbauen. Einander ermutigen in unserem Glauben. Betet im Heiligen Geist. Wir haben das heute Morgen getan. Gehört zu unser Leben als Gemeinde. Betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Christi, Nummer 4, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Aber wisst ihr, er meint, wir sollten nicht nur an uns denken. Wir sollen auch an anderen denken. Wir sollten nicht denken, die schlimmen Ungläubigen. Das niemals. Du warst auch eine von den schlimmen Ungläubigen, ehe du zum Glauben gekommen bist. Hier ist, was wir tun sollen. Und erbarmt euch der einen, die zweifeln, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der andere erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Der Erweckungsprediger John Wesley war im Haus mit seiner Familie und jemand hat das Haus mit Feuer angezündet und so fing das an, das ganze Haus zu schlucken. Und sie haben alle gezählt und es waren viele Kinder, aber es gab kein John. Und auf einmal, als sie draußen standen, das Haus in Flammen, haben sie hochgeschaut und er guckte auf das Fenster raus. Und jemand hat ihn gerettet. Später im Leben kam John Wesley zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. So ein heiliges Leben führen, das habe ich nicht geführt, wie er das Leben geführt hat. Aber wisst ihr, wie er sich beschreibt, immer wieder beschrieben hat? Ich bin ein Brandstock aus dem Feuer gezogen, gerettet. So hat er sich verstanden. So sollen wir uns verstehen. Und Geschwister, Gott meint, es sollen noch mehr zum Glauben kommen. Wir wollen beten.